Lars Windhorst war Ende der 90er Jahre mal das deutsche Wunderkind. Heute ist er zwar 30 Jahre älter, aber auf wundersame Weise unterwegs ist er immer noch. Der Investmentunternehmer hat sich in seinem Leben schon einen Fußballverein gekauft, einen Dessous-Hersteller, eine Werft und vieles andere. Und zwar nach dem System Geld leihen, ja? Zurückzahlen? Nicht unbedingt. Nils Naber vom NDR hat einen tiefen Blick in die Geschäfte von einem der schillerndsten deutschen Investoren geworfen und ist auf viele Fragezeichen gestoßen. Woher kommt dessen Geld und wer kontrolliert einen Mann, der auf der ganzen Welt mit Milliarden jongliert? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Mittwoch, der 11. Dezember. Hallo Nils.
Hallo Viktoria. Also wir sind in Flensburg, an der Flensburger Förde. Es ist eine sehr schöne Ostseeküste da. Und da gibt es eben eine sehr traditionsreiche Werft, die Flensburger Schiffbaugesellschaft, FSG abgekürzt. Da wurden schon viele, viele Jahrzehnte Schiffe gebaut. Und da gibt es eben eine große Halle und Kräne und ist eben eine ganz traditionsreiche Werft, wie man sich das so ursprünglich vorstellt. Bei der Werft ist es seit einiger Zeit so, dass es offenbar nicht ausreichend Arbeit gibt, obwohl da Beschäftigte da sind.
Wenn gearbeitet wird, hat es mit Schiffbau nicht zu tun, sondern das ist dann Rasenmähen oder es wird irgendwas zusammengesetzt.
Man hat da zwar Aufträge, aber mit denen geht es offensichtlich auch nicht so richtig voran.
Vielleicht gibt es Aufträge, aber die können nicht reingenommen werden, weil das Geld fehlt. Oder es kann nicht geschweißt werden, weil das Gas nicht da ist.
Man hat offenbar auch Probleme mit Lieferanten, die nicht pünktlich bezahlt werden.
Wenn ich Wochen, Monate erlebe, dann ist der Glaube daran, dass es jetzt wirklich zukünftig weitergeht, nicht groß.
Immer wieder gibt es Schwierigkeiten und die Beschäftigten machen sich einfach große Sorgen, dass die Zukunft der Werft unsicher ist. Zwar haben sie in der Vergangenheit ihre Löhne erhalten, aber es gab da immer wieder Verzögerungen. Und nach meiner Kenntnis sollen auch aktuell die Löhne nicht pünktlich bezahlt worden sein. Zu dieser Flensburger Schiffbaugesellschaft gehört auch noch eine weitere Werft dazu. Es ist ein Verbund, nämlich die Rendsburger Werft Nobis Krug. Ist eigentlich ein ganz renommierter Yachtbauer, also Nobeljachten, Superjachten. Die gehören quasi zusammen und da ist die Situation ähnlich. Auch dort gibt es große Schwierigkeiten und beide sind im Grunde wichtige Industrieunternehmen für Schleswig-Holstein.
Woran liegt das, dass in diesen wichtigen Industrieunternehmen in Schleswig-Holstein nicht genug Arbeit da ist?
Es liegt daran, dass der Investor, dem die Werft quasi über Firmen gehört, der Investor heißt Lars Windhorst, dass der offenbar finanziell da nicht so hinterherkommt, um das ganze Geschäft nach vorne zu bringen. Bei dieser Werft, über die wir reden, oder bei dieser Werftgruppe, über die wir reden, ist es so, dass vor ungefähr 4-5 Jahren Lars Windhorst da erst in Flensburg eingestiegen ist.
Lars Windhorst hat gestern Nacht einen Kaufvertrag unterschrieben. Mehrere Gesellschaften, die zu seiner Tenner Holding gehören, übernehmen damit zum 1. September die Werft mit 350 Mitarbeitern. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Das ist für mich hier auch zu einem Teil ein emotionales Thema, weil ich wohne zwar nicht hier in Flensburg oder in Deutschland, aber bin Deutscher und liebe mein Land und freue mich sehr, dass ich hier eine Chance habe, auch mich zu engagieren in einem so traditionsreichen Unternehmen.
Und später hat er dann auch diese Werft in Rendsburg, Nobis Krug, aus einer Insolvenz heraus erworben. Da waren ihm die Mitarbeiter auch sehr dankbar, dass er kam und da was aufbauen wollte. Weil ich meine, es gibt nicht so viele Menschen in Deutschland, die da unbedingt sich danach sehen, eine Werft zu kaufen in Deutschland, ne, Hochlohnland. Die waren ihm dankbar, dass er die Werft übernommen hat, dass er gesagt hat, ich will hier was auf die Beine stellen. Nur dann plötzlich vor ein, zwei Jahren ist dann die Situation ein bisschen schwieriger geworden. Das gab immer wieder größere Schwierigkeiten mit Außenständen. Das Geld ist nicht bezahlt worden, dergleichen Dinge. Und so ist es immer schwieriger geworden bis zum heutigen Tag. Schiffbau ist ja eine komplizierte Sache, um es mal kurz zu erklären. Im Schiffbau ist nicht so wie eine normale Fabrik, wo einfach irgendwas produziert wird am Stück und dann verkaufst du halt eine große Menge davon und fertig. Sondern oft musst du ganz viel vorfinanzieren als Werft. Das heißt, du brauchst Kreditgeber, Finanzierer, Banken an deiner Seite, die das Geld bereitstellen, solange das Schiff im Bau ist. Und am Schluss bekommst du das Geld. Das ist also auch eine große Finanzierungssache. Und diese ganze Finanzierungssache scheint bei der Flensburger Schiffbaugesellschaft ein Problem zu sein.
Also Lars Windhorst hat als Investor angekündigt, die Werften zu retten. Aber jetzt stecken die offenbar wieder in finanziellen Schwierigkeiten. Woher kam denn das Vertrauen, dass Windhorst die Werften retten kann? Oder anders gefragt, wer ist denn dieser Lars Windhorst?
Windhorst ist ein unglaublich umtriebiger Mensch und was Windhorst auszeichnet, ist dieses Wunderkind-Image. Er ist nämlich schon als Jugendlicher Unternehmer geworden in seiner Heimat in Ostwestfalen, hat damit mit Computern gehandelt und so weiter und ist dann zu so einem kleinen Medienstar aufgestiegen.
Ich begrüße Sie alle ganz herzlich und freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Ein besonderer Gruß, den ich mit einem ganz dicken Dankeschön verbinde, gilt meinen Eltern. Liebe Gäste, ich heiße Sie herzlich willkommen zu meinem 18. Geburtstag.
Mit Helmut Kohl, damaliger Bundeskanzler, ist er sogar nach Asien gereist in den 90er Jahren in seiner Wirtschaftsdelegation.
Lars Windhorst, ein Abenteurer auf der Bühne der Weltwirtschaft. Ein Glücksritter zu Hause in Raden, in China und in Vietnam.
Es gibt so ein Foto von Windhorst und Helmut Kohl. Dieses Foto ist x-tausendfach abgedruckt und gesendet worden, weil das zeigt einfach alles. Das Wunderkind neben dem Bundeskanzler.
Lars Windhorst, ein Wirtschaftswunderkind, ohne Furcht vor fremden Kulturen und fremden Ländern.
Ja, dann ist er da immer aktiver geworden und hat da diverse Firmen gegründet und aber halt eben auch Insolvenzen hingelegt.
Plötzlich platzen die Geschäfte in Fernost. Sogar der großspurig angekündigte Bau eines Windhorst-Towers in Vietnam wird plötzlich gestoppt. Windei statt Wunderkind wird er nun genannt.
Anfang der 2000er musste er Insolvenz anmelden, mehrfach, und gab dann auch ein Verfahren vor Gericht. Da ist auch wegen Untreue dran gewesen.
Mit einem Geständnis hat heute vor dem Landgericht der Prozess gegen den einstigen Vorzeigeunternehmer Lars Windhorst begonnen.
Und am Schluss 2009 gab es ein Urteil mit einem Teilschuldspruch. Die Insolvenz war, glaube ich, auch ein richtig heftiger Schlag für ihn. Er ist dann ganz unten angekommen, Anführungszeichen, und musste dann nochmal von vorne anfangen.
Also, Lars Windhorst galt als Wunderkind, ist ganz schnell steil aufgestiegen und dann abgestürzt. Man könnte ja meinen, damit wäre die Geschäftsgeschichte des Wunderkinds zu Ende. Ist sie aber nicht. Er macht ja weiter. Wie macht er das denn nach dieser Insolvenz?
Ja, da hat er nochmal so ein Investmentunternehmen gegründet. Das hieß Sapinda zunächst. Das wurde dann später in Tenor umbenannt. Da hat er einfach sich an Firmen beteiligt. Also quasi wie ein Finanzinvestor ist er aufgetreten, hat sich an Firmen beteiligt, hat Beteiligung übernommen und hat so ein riesengroßes Netzwerk aufgebaut. Ist dann auch nach London gezogen, um von dort aus offenbar das Ganze besser steuern zu können und hat dann ein ziemlich großes Unternehmensgeflecht aufgezogen. Mhm. Wenn man da sein Unternehmensgeflecht ansieht, muss man feststellen, dass er in ungefähr 150 Unternehmen, vielleicht sogar noch mehr, eine Rolle spielt und da Beteiligung hält, indirekt, direkt. Also es ist ein Riesending. Also es reicht vom Filmgeschäft, dann beschäftigt er sich mit einer Agrarfirma in Afrika, dann hat er eben die Werften, dann war er mit der Dessous-Firma beschäftigt, Immobilien, da hat er sich engagiert, mit einer Medizintechnikfirma hat er sich da versucht. Also für mich sind das schon auffällig viele verschiedene Branchen. Okay. Es wundert einen schon, in wie vielen verschiedenen Branchen er da unterwegs ist.
Als Unternehmer ist er also, sagen wir mal, sehr breit aufgestellt. Du recherchierst schon lange zu ihm und du hast ihn auch mal live erlebt. Was ist er denn für ein Typ?
Also Lars Windhorst trägt immer so Maßanzüge, kommt immer mit großen Autos, zumindest ist das mein Eindruck, und hat offensichtlich ein Faible für Uhren, eine dicke Uhr am Arm. Versucht da gute Laune zu verbreiten und erzählt gerne, was er alles sich vorstellt, wie das werden soll, was das alles so ist und wie das in Zukunft aussehen wird und wie toll das alles wird.
Letztendlich wollen doch hoffentlich alle das gemeinsame gleiche Ziel, nämlich den Erfolg. Und von daher wird man auch ohne die rechtliche Kontrollmöglichkeit es schaffen müssen, sich trotzdem auf einen gemeinsamen Weg zu einigen.
Ist eine Art Geschäftsmann-Typ.
Okay, cool. Okay.
Ja, bei der Financial Times in London gibt es jemanden, die ist eine Kollegin, Cynthia Omocho, die beobachtet ihn quasi schon seit Jahren aus so einer finanzjournalistischen Perspektive. Also die beobachtet, was macht er eigentlich mit seinen Firmen, wo geht er hin und was macht er eigentlich? Und die findet ihn einfach extrem spannend, weil er in London plötzlich aufgetaucht ist, damals vor 10 Jahren. Und Riesenpartys geschmissen hat.
Back in the time when we started looking at him, 2015, he had a huge Christmas party at the Natural History Museum in London. It was an incredible society event, and you know, big names in finance attended.
Now also unglaublich. Also ich glaube, es ist für ihn unglaublich wichtig, Leute persönlich zu treffen, wichtige Leute, reiche Leute persönlich zu treffen und möglicherweise auch für sein Geschäft zu begeistern. Also das ist offensichtlich so seine Art.
He wants to be seen as an amazing deal maker. He wants to be seen as a successful businessman. And there are no shortcuts to that.
Der Lars Pintos hat von sich selbst offenbar den Eindruck, dass er ein großer Geschäftsmann ist, dass er da die Geschäftsabschlüsse macht, Deals abschließt, das Business neu aufmacht, die Startup gründet. Also er will ganz erfolgreich sein in der Finanzwelt, ganz oben mitspielen. Und ich glaube, er will auch als sehr erfolgreicher Geschäftsmann einfach in der Öffentlichkeit gesehen werden.
Wenn wir jetzt aber mal von London an die Förde nach Flensburg schauen, wo die Werftmitarbeiter gerade nicht arbeiten können, irgendwie in der Luft hängen so ein bisschen, das widerspricht ja seinem erfolgreichen Geschäftsmann-Image. Wie reagiert er denn darauf?
Die letzte Gelegenheit, mit Lars Pintos zu sprechen, hatte ich und hatten auch die meisten anderen Journalisten im Juni. Da war er nämlich persönlich in Flensburg zugegen.
Hallo zusammen, moin moin.
Da hat er zu diesen Fragen, wie es der Werft geht, hat eingeräumt, dass man Zahlungsschwierigkeiten hätte, aber es hätten andere Unternehmen auch.
Wir glauben daran, dass wir schon sehr kurzfristig in einer so viel besseren Situation sind, finanziell, dass wir zeitnah die entstandenen Verbindlichkeiten alle bezahlen können und werden.
Es gäbe auch schon neue Aufträge, die angekündigt seien, und dann würde es aufwärts gehen mit der Werft. Sie wäre auf dem Sanierungspfad und das würde alles in die richtige Richtung gehen.
Windhorst verspricht dann also im Juni, dass es bei der Werft in Flensburg bald besser wird. Was daraus geworden ist, darauf schauen wir später in dieser Folge. Die Werften sind aber ja nur ein kleiner Teil. Du hast eben von 150 Firmen gesprochen, an denen er direkt oder indirekt beteiligt ist. Wie geht es diesen 150 Firmen?
Ja, es läuft nicht so gut. Also wenn man ehrlich ist, fragt man sich, was eigentlich los ist. Eine seiner wichtigsten Gesellschaften ist Tenor Holding. Das ist eine Dachgesellschaft für viele seiner Firmen in den Niederlanden. Da gibt es seit 2018, ja, wir sind jetzt 2024, gibt es da keinen geprüften Jahresabschluss mehr. Das ist für ein Unternehmen von der Größe eigentlich ungewöhnlich, sage ich mal so. Es gibt zwar Zahlen für 2019 und 2020, die sind aber vorläufig und eben nicht geprüft, nach meinem Kenntnisstand. Und da fragt man sich, okay, warum gibt es denn eigentlich keine Zahlen seit vielen Jahren? Mhm. Und man weiß aber, dass es ganz viele Klagen gibt gegen ihn und gegen Gesellschaften von ihm, wo Leute Geld haben wollen, also riesige Beträge haben wollen von ihm. Und dieses Geld scheint ja nicht da zu sein, sonst gäbe es ja die ganzen Klagen offensichtlich nicht. Es gab auch sogar dieses Jahr Zwangsversteigerung von Unternehmensbeteiligungen, weil da ein Gläubiger Geld sehen wollte. Also soweit ich das überblicke, soweit ich Daten sehen konnte und gesehen habe, sehe ich halt, viele Firmen machen jetzt nicht unbedingt riesige Gewinne. Mhm. Es gibt einfach viele Verluste, die zu sehen sind. Und es gibt auch viele Insolvenzen, die daraus hervorgegangen sind. Es gibt Firmen in Italien, es gibt Firmen in Bayern, die insolvent sind und direkt mit Windhorst zu tun hatten oder Windhorst der Geschäftsführer war, Eigentümer war. Und da fragt man sich, was ist denn da los?
Aber anscheinend gelingt es Lars Pintos ja trotz dieser vielen Ungereimtheiten seit Jahren immer wieder bei neuen Projekten als Investor einzusteigen. Woher nimmt er denn das Geld für immer neue Projekte?
Wo das Geld herkommt, das ist die ganz große Frage. Also es ist offensichtlich so, dass er vermögende Menschen, also Millionäre, immer wieder für seine Geschäfte gewinnen kann. Die investieren dann in seine Firmen und geben ihm Geld. Und seine Methode ist die, dass er in den vergangenen Jahren Anleihen ausgegeben hat über seine Firmen. Na, man kann ja Anleihen ausgeben, das ist wie eine Schuldverschreibung dann. Man leiht sich Geld bei zum Beispiel einem Millionär und sagt dem zum Beispiel für eine Summe 1 Million, die bekommst du verzinst in 3 Jahren zu einem bestimmten Termin zurück. Mhm. So hat er sich eigentlich über Jahre Geld beschafft.
He definitely discovered the power of debt, issuing debt and having multiple years to pay that back.
Das hat auch schon die Kollegin Cynthia Omocho von der Financial Times thematisiert. Das heißt im Grunde Windhorst der Schuldenkönig.
Wer ist das zum Beispiel, der Lars Windhorst so viel Geld leiht?
Ein ganz wichtiger Part in den letzten Jahren für die Frage, woher kommt das Geld, war eine Investmentfirma, die von Franzosen geleitet wird und in London sitzt. H2O ist eine Vermögensverwaltung, die verwaltet quasi Investmentfonds. Das sind Fonds, die legen wiederum Geld an, was von Privatpersonen investiert wird in diese Fonds und versuchen so das Geld zu vermehren. H2O kann aber mit dem Geld nicht einfach machen, was sie Lust haben, sondern sie müssen sich durch staatliche Regularien halten. Das ist ein regulierter Markt. Aus diesen Fonds haben sie Geld genommen und in Windthorst Unternehmensanleihen gesteckt. Sie haben also Windthorst Geld gegeben.
Und wie viel Geld hat denn diese französische Firma H2O investiert in die Anleihen von Windthorst Unternehmen?
Also es wird gesagt 1,4 Milliarden Euro. Insgesamt. Momentan läuft ein großes Schadenersatzverfahren von Anlegern gegen H2O. Die beziffern ihre Ausfälle insgesamt, wenn man entgangene Gewinne und alles Mögliche einberechnet, die berechnen das Ganze als einen Schaden von 2,35 Milliarden Euro.
Was ist denn mit diesem Geld passiert? Also es wurde investiert und dann?
Ja, dann ist es jedenfalls nicht mehr zurückgekommen. Bei Anleihen ist es ja so, du kaufst die. H2O hat ja Anleihen gekauft mit dem Geld. Und hätte man erwartet, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt das einfach verzinst zurückfließt. Aber das Geld ist offenbar nicht in dem Maße zurückgekommen. Es ist schon was zurückgekommen, aber es ist nicht in dem Maße zurückgekommen, wie es verabredet war.
Okay, jetzt fragt man sich natürlich, wo ist das Geld?
Wo ist das Geld, ganz genau.
Was hat denn Lars Windthorst mit diesem vielen, vielen Geld gemacht? Mit dieser Milliarde?
Ich weiß es nicht. Also es ist irgendwo hingeflossen. Ich meine, Lars Windthorst ist in den vergangenen Jahren auch sehr berühmt geworden in Deutschland, dadurch, dass er beim Fußball-Bundesligisten damals Hertha BSC Berlin eingestiegen ist. Das hat ihn natürlich absolut in den Mittelpunkt von der Medienberichterstattung gebracht.
Hier kommt das Geld her. Berlin-Mitte. Lars Windthorsts Firma Tenor. Er investierte 375 Millionen Euro in Hertha BSC. Berliner Traditionsverein, genannt Alte Dame. Die Titel verblasst. Sportlicher Erfolg nicht in Sicht. Und formal kaum Mitspracherecht für den Investor. Das weiß Lars Windthorst beim Einstieg. Aber der deutsche Fußball boomt und er will mit dem Hauptstadtclub Geld verdienen. Das größte Investment in der Bundesliga-Geschichte.
Er hat quasi Anteile gekauft an diesem Fußballclub und hat da insgesamt 374 Millionen Euro investiert. So, und irgendwann ist er dann wieder ausgestiegen, weil da gab es auch Druck intern. Und nach meiner Kenntnis hat er eben einen Bruchteil von dem Geld wieder zurückbekommen. Und da fragt man sich, okay, kann man einfach so auf so viel Geld einfach verzichten kurzfristig? Das ist ja auch Wahnsinn. Die Vermutung liegt nahe, dass eben auch da Geld von H2O im Endeffekt bei Hertha BSC gelandet ist. In welchem Umfang und so, das wissen wir natürlich nicht.
Und warum haben die Manager von H2O denn Lars Windthorst dieses Geld gegeben?
Ja, das ist eine Riesenfrage, die auch nicht abschließend beantwortet worden ist. Es gibt ja auch da Untersuchungen von der britischen Finanzaufsicht zu der Frage. Und da ist auch zu wiederholten Male jetzt öffentlich gemacht worden, dass halt die Manager auch auf Kosten von Lars Windthorst und Tenor da Reisen gemacht haben, zu Events eingeladen worden sind. Es soll auch diverse Restaurantbesuche gegeben haben, dergleichen Dinge. Möglicherweise war da auf der menschlichen Ebene irgendwas, was die Manager dazu gebracht hat, hier das Geld bei Lars Windthorst zu investieren. Damals vor fast 10 Jahren, da steckte Windthorst offenbar auch schon in großen finanziellen Schwierigkeiten.
At the time, in 2016, Windthorst himself and a whole number of his companies were being sued by a quite large number of creditors. So there was a huge pressure to provide money, to raise money.
Und brauchte da unbedingt einen großen Investor und in Form von H2O hat er den offenbar gefunden. Das hat die Financial Times aufgedeckt vor einigen Jahren und das hat die Firma H2O in riesige Probleme gebracht, die bis heute andauern. Und es hat eben auch dazu geführt, dass viele Anleger Geld verloren haben, nämlich die, die in diese Fonds investiert haben. Und die französische Finanzaufsicht ist der Meinung gewesen, dass das eigentlich gar nicht so ginge. Und im Nachhinein haben sie eine riesige Strafe verhängt gegen H2O, nämlich insgesamt 93 Millionen Euro. Das ist die höchste Strafe, die jemals verhängt worden ist am französischen Finanzmarkt, nach meiner Kenntnis. Und H2O versucht jetzt dagegen vorzugehen seit einiger Zeit juristisch. Aber man sieht schon, welche Dimension das Ganze hat. Also man kann, ohne mit der Wimper zu zucken, sagen, es ist einer der größten Finanzskandale in Frankreich.
Und was sagt die Firma H2O dazu?
H2O gibt uns offiziell überhaupt keine Auskunft zu dem, was da passiert ist. Man kann aber sagen, dass sie schon 229 Millionen Euro wieder an die Anleger zurückbezahlt haben und angekündigt haben, dass sie nochmal Geld bereitstellen als quasi Entschädigung, wenn Anleger auf ihr Klagerecht verzichten, also nicht weiter juristisch gegen H2O vorgehen. Man ist da offensichtlich momentan in einem riesen Rechtsstreit mit den Anlegern und versucht da auch keine Schwierigkeiten, sich selbst zu verschaffen. Also offiziell können wir mit H2O gar nicht über diese ganze Thematik reden.
Gab es denn nach diesem Skandal irgendwelche Konsequenzen für Windhorst? Also man kann ja nicht einfach das Geld nicht zurückzahlen. Man muss doch irgendwie auch dann dafür belangt werden, oder?
Ja, das ist die große Frage, was da eigentlich los ist. Ich meine, es ist ja erstmal ist es ja ein Geschäft zwischen zwei privaten Unternehmen. Ne? Und wenn man mit der Cynthia Omocho von der Financial Times sich unterhält über diese ganze Situation, sie hat es ja wesentlich aufgedeckt, diese ganze Thematik.
There's a lot of questions around those trades, the purpose of them. And what went on beyond those trades once the money was in the Windhorst related companies, what happened to the money after that?
Sie fragt sich auch, warum eigentlich H2O Windhorst nach unserem Kenntnisstand bisher nicht richtig verklagt hat. Es ist nicht bekannt, dass sie es gemacht haben. Und man fragt sich, okay, warum machen sie das denn eigentlich nicht? Viele Fragen sind da offen. Warum? Alles nicht so einfach. Nach meiner Kenntnis hat Windhorst aus der Tatsache heraus, dass da Geld verschwunden ist, persönlich jetzt keine Konsequenzen tragen müssen.
Also, Lars Windhorst leiht sich Geld, in dem Fall beim Vermögensverwalter H2O. Man weiß nicht genau, wofür er das Geld verwendet. Und am Ende ist zumindest ein großer Teil des Geldes weg. Und Windhorst macht einfach weiter. Die Recherche von der Financial Times zum Fall H2O, die ist 2019 erschienen. Wenig später kauft Windhorst die Werft in Flensburg, mutmaßlich auch mit geliehenem Geld. Wie kann das sein, dass Lars Windhorst mit diesem System einfach immer weitermachen kann und offenbar niemand da mal kritisch draufschaut?
Ich meine, es ist natürlich so, dass die Firmen von ihm weltweit unterwegs sind. Und so eine Finanzaufsicht natürlich immer auf die Firmen guckt, die im unmittelbaren Einflussbereich sind. Also die deutsche Finanzaufsicht guckt auf die deutschen Firmen, die niederländische auf die niederländischen, die französische Finanzaufsicht auf die französischen Firmen und so weiter und so weiter.
But it's very difficult in the absence of public records, in the absence of authorities really digging in deep into not just one small aspect as they have done in the past, but really the interconnectedness between companies offshore, between companies, you know, in multiple jurisdictions.
Diesen Eindruck, dass da weltweit nicht wirklich nachgeschaut wird, das ist auch nicht nur mein Eindruck, sondern auch Cynthia Omocho, die sich ja schon seit Jahren mit Lars Windhorst beschäftigt, die kommt zu derselben Erkenntnis.
We know what we know and we know what doesn't make sense, but we don't know probably the iceberg underneath that may exist.
Man guckt immer auf die Aspekte, die eben da direkt vor der Haustür liegen und möglicherweise braucht man hier mal eine größere Draufsicht, um rauszufinden, was los ist. Man muss da offensichtlich auch tief einsteigen und das ist bisher nach meiner Kenntnis nicht erfolgt.
Aber was ist denn Lars Windhorsts Strategie dahinter? Schulden machen, um dann damit mutmaßlich andere Schulden zu bezahlen? Also, was hat er davon?
Also, ehrlicherweise, man weiß nicht, was das Ganze ist. Ich kann es nicht genau sagen und ich kenne auch keinen anderen Journalisten, der es im Detail sagen kann, was da passiert. Man muss sich das vorstellen wie ein Riesenspielfeld, in dem da die Figuren durch die Gegend geschoben werden und am Schluss scheint nur Lars Windhorst zu wissen, wo die Figuren eigentlich wirklich stehen.
A big question is, why do you do transactions that lose a lot of money? Is it by design? Is it by accidents? Is it by incompetence?
Hast du ihn danach mal gefragt, was das System hinter seinen Investitionen und Schulden ist?
Ich habe immer viel gefragt, aber die schriftlichen Fragen werden alle in der Regel nicht so groß beantwortet.
Ja, vielen Dank. Danke an alle für das zahlreich erscheinen.
Als wir da in Flensburg den Termin hatten und ich diese ganzen Fragen in meinem Kopf schon bewegt hatte, habe ich in Windhorst mal gefragt.
Ich wollte mal den Kollegen von gerade eben anschließen, fragte nach Investments, die positiv sind, die Rendite wirtschaften. Da hatten Sie jetzt keine genannt. Vielleicht können Sie noch welche namentlich nennen, da würde ich mich drüber freuen.
Ja. Wo kommt denn das Geld her? Wo wird denn das Geld verdient?
Wir wollen eben sehr gerne wenig ankündigen und weniger reden, sondern mehr tun. Deswegen sagen wir dazu am liebsten nichts aktuell, sondern...
Der hat damals auch gesagt, er hätte 20.000 Mitarbeiter weltweit. Ich meine, wenn ich 20.000 Mitarbeiter weltweit habe und ich weiß nicht, oder ich will nicht öffentlich sagen, wo ich eigentlich Geld verdiene, das finde ich schon mal per se ein bisschen merkwürdig, ja. Zumal ich ja öffentlich sage, ich habe 20.000 Mitarbeiter weltweit. Bestimmte Informationen gibt man offensichtlich raus und andere, da möchte man nicht so drüber reden. Ich hätte gedacht, für jemanden, der also ein Image pflegen möchte, ich bin ein erfolgreicher Geschäftsmann, da wäre das Erste, was ich zu hören bekäme, da und da bin ich super erfolgreich.
Also das heißt, da gibt es eine große Blackbox. Ist das die Frage gewesen, die dich auch angetrieben hat? Also das ist ja schon ein ganz schönes Rätsel, oder?
Absolut. Also ich meine, diese Blackbox, die ist die Frage aus meiner Sicht, die alle Journalisten antreibt, die sich ernsthaft mit ihm beschäftigen. Und keiner hat eine wirkliche Erklärung, weil nicht alles ganz eindeutig ist und man sich eben auch fragt, wie passt dieses Image, was er von sich selbst gerne in die Welt setzen möchte, aus meiner Sicht, nämlich der erfolgreiche Geschäftsmann, der Dealmaker, der da ganz erfolgreich unterwegs ist, wie passt das zu der Tatsache, dass halt einfach viel Porzellan zerschlagen wird und da eben nichts vorangeht? Also das ist so schwer zu verstehen und man sieht die Perspektive auch nicht wirklich und das ist natürlich das, was ein bisschen ratlos zurücklässt.
Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter bei der Werft in Flensburg? Das kann ja nicht für immer so weitergehen, dass die Mitarbeiter da nichts mehr zu tun haben, aber trotzdem die Löhne weitergezahlt bekommen. Das rechnet sich ja auch für Lars Windhorst nicht, oder?
Warum er die Löhne zahlt und die Werft in den Zustand belässt, das versteht schon lange keiner mehr.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erleben, die zum Teil seit Jahrzehnten hier arbeiten, die einem offen einräumen müssen, dass sie im Moment nicht das tun, wofür sie eigentlich ausgebildet sind, warum sie hier arbeiten, sondern sich als Gärtner betätigen, das Büro zum 10. Mal aufräumen. Es ist eine furchtbare Situation und ich würde mir wünschen, dass Herr Windhorst diese Situation mal aushalten müsste. Denn
ja, wenn selbst der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, wenn der sagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit Lars Windhorst hier bei den Werften vorangeht, dann ist es ja auch ein deutliches Signal.
Bevor wir jetzt irgendwelche weiteren Gespräche führen, müssen jetzt erstmal die Zusagen eingehalten werden.
Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass Ministerpräsidenten sich jetzt zu jedem Privatunternehmen gerne äußern. Das muss man erstmal hinkriegen. Ich habe den Eindruck, es geht irgendwie in die falsche Richtung.
Ja, also klar ist, das kann ja nicht mehr lange gut gehen, oder? Also wenn man Mitarbeitern weiter die Löhne bezahlt, aber nichts mehr produziert, dann ist es ja ein sehr endliches Modell, oder?
Das will ich meinen, wenn die Löhne überhaupt kommen. Hinzu kommt, dass ja nach meiner Kenntnis auch immer mehr Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Und wenn du irgendwann nicht mehr genug Mitarbeiter hast, um Schiffe zu bauen, was machst du dann?
Nils, nach deiner Recherche, glaubst du, dass sich bald etwas ändert für den Investor Lars Windhorst? Oder geht einfach alles immer so weiter?
Also, das weiß man nicht. In lokalen Medien wird bereits über eine mögliche Insolvenz der Werften in Schleswig-Holstein diskutiert. Da müssen wir mal sehen, was da rauskommt. Also, dass es da Geldprobleme gibt, ist offensichtlich, wie Lars Windhorst die zu lösen gedenkt. Ich weiß es nicht. Es wäre schön, wenn Lars Windhorst uns mal ein ausführliches Interview geben würde. Aber jede Einladung zu einem Interview hat Lars Windhorst bisher einfach so verstreichen lassen und uns kein Interview gegeben.
Was müsste denn passieren, damit sich etwas ändert?
Naja, ich bin jetzt nicht der einzige Journalist, der meint, dass man eigentlich von Seiten der Aufsichtsbehörden da mal genau hingucken müsste, was da los ist. So, also was passiert denn da eigentlich? So, offenbar gibt es da aber keinen Grund, das jetzt zu machen oder man hat andere Dinge, die wichtiger sind. Aber im Endeffekt müssten da Finanzaufsichtsbehörden mal nachschauen, was da eigentlich los ist.
Nils, vielen Dank dir.
Ich wäre gerne da.
Nils Nabers Film rund um das System Lars Windhorst findet ihr in der ARD-Mediathek. Den Link dazu packen wir euch auch nochmal in unsere Shownotes. Da findet ihr auch ein paar weitere FKM-Folgen zum Thema Finanzbetrug und Scams. Und wenn euch die gefallen, dann empfehlt uns gern allen, die ihr kennt. Und noch was, sagt uns doch eure Meinung. Wir wollen wissen, was ihr über 11KM denkt, auch wenn ihr noch nicht regelmäßige 11KM-Hörer seid. Wir sind gespannt und sagen schon mal Danke an alle, die mitmachen und auf unsere Umfrage in den Shownotes klicken. Autor dieser Folge ist Lukas Waschbüsch. Mitgearbeitet hat Nicole Ahles. Produktion Laura Picerno, Viktor Weresch, Ruth-Maria Ostermann und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss! Und der Podcast-Tipp von heute ist der Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben vom SWR. Ein Podcast, in dem es alle zwei Wochen um die ganz persönliche Geschichte eines Menschen geht. Um Erfolgsgeschichten, Misserfolge, Rückschläge, Wendepunkte im Leben. Immer authentisch, ehrlich und mitten aus dem Leben. Alle Folgen vom Nachtcafé-Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.